NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Und plötzlich wurde es still. Und einer drehte sich um, weil wir noch plauderten, war offenbar ungehalten, dass wir noch plauderten, und sagte, er kniet.
Egon Bahr erinnert sich an den Kniefall von Willy Brandt am Denkmal für das Warschauer Ghetto. In dieser Sendung blicken wir zurück auf die Kanzlerschaft von Willy Brandt, die vor 50 Jahren begann. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem geht es um die Geschichte der Kurden, ein großes Volk, das bis heute keinen eigenen Staat hat. Wir schildern die kuriosen Methoden, mit denen die DDR-Führung ihre Bürger einst am Westfernsehen hindern wollte. Und wir wiederholen ein Gespräch mit dem Schriftsteller Rolf Hochhuth über Georg Elser. Der hat vor 80 Jahren im Münchner Bürgerbräukeller sein Attentat auf Adolf Hitler versucht. Wieder einmal, möchte man sagen, wieder einmal sieht es so aus, als wären die Kurden die Verlierer der Geschichte. Seit Jahren haben sie unter großen Opfern den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat geführt, sicher auch in der Hoffnung, anschließend selbst einen Staat aufbauen zu können. Danach aber sieht es im Moment nicht aus. Die Türkei will mit aller Macht verhindern, dass sich im Norden Syriens die Keimzelle eines kurdischen Staates bilden könnte. Über dieses Thema habe ich mit Udo Steinbach gesprochen, dem langjährigen Direktor des Deutschen Orient-Instituts. Zunächst einmal zum Grundsätzlichen. Die Kurden sind ja, ethnisch und sprachlich gesehen, keine Araber und auch keine Türken. Was ist das für ein Volk?
Die Kurden gehören der indoeuropäischen Sprachfamilie an. Das heißt, wenn mit Blick auf den Nahen Osten, mit Blick auf ihre Siedlungsgebiete, das Türkische ist weit von dem Kurdischen entfernt, als finnisch-ugrische Gruppe, das Arabische ist davon entfernt, als semitische Gruppe. Sehr nahe sind sie mit den Persern. Die Perser, die ja auch eine indoeuropäische Sprachgemeinschaft darstellen. Also sie haben ethnisch gesehen und sprachlich gesehen eine gewisse Verwandtschaft, eine gewisse Affinität auch mit den europäischen Sprachen und den europäischen Völkern.
Nun war ja bis zum Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich die große Macht in dieser Region. Und in diesen Großreichen hatten ja immer viele Völker und viele Konfessionen Platz. Hier zum Beispiel Araber, Türken, Kurden, religiös gesehen Sunniten, Schiiten. Heißt das, damals in osmanischer Zeit gab es eigentlich noch kein Kurdenproblem?
Das ist völlig richtig. Das gab es nicht eigentlich bis zum Ende des Osmanischen Reiches. Auch der türkische Nationalismus, der heute der türkischen Republik zugrunde liegt, ist ein Spätankömmling sozusagen. Die Türken waren Osmanen und sonst nichts. Und auch die Kurden als Muslime im Osmanischen Reich fühlten sich eigentlich bis zuletzt, also man kann sagen bis zum Beginn des Befreiungskampfes im Jahre 1919, sie fühlten sich bis zuletzt als Teil des Osmanischen Reiches und waren nicht besonders darauf aus, einen eigenständigen kurdischen Nationalstaat zu gründen.
Dann ist ja, wie Sie das eben schon angedeutet haben, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs das Osmanische Reich zerbrochen. Es sind dann im Wesentlichen die Staaten entstanden, die wir bis heute kennen. Die Türkei unter Atatürk mit diesem türkischen Nationalismus, den Sie erwähnt haben, Syrien, Irak. Aber die Kurden gingen damals, in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, die Kurden gingen damals leer aus. Warum?
Die Kurden hatten damals erstens mal noch kein geschlossenes Nationalgefühl. Die Kurden siedeln in Regionen, die sehr zersplittert sind, im Vertrag von Sèvres, also im Vertrag der europäischen Mächte mit dem Osmanischen Reich. Da wurden den Kurden noch ganz vage Versprechungen gemacht mit Blick auf eine Volksabstimmung, möglicherweise mit Blick auf einen eigenen Staat. Aber das verschwand dann in den Jahren nach 1919 und 1923 entstand eben die Türkische Republik, die umgehend keine kurdische Identität mehr anerkannte, und es standen die arabischen Staaten, insbesondere Syrien und der Irak, die ebenfalls die Kurden marginalisierten.
Dass die Kurden jetzt sozusagen wie alle anderen einen Nationalstaat wollen, das ist ja verständlich. Aber wäre das wirklich ein zukunftsweisendes Modell? Denn in einem solchen kurdischen Staat gäbe es ja auch wieder riesige Minderheiten, in dem Fall halt Araber und Türken.
Ja, das ist richtig. Aber ich denke, von vornherein sollte man doch sehr behutsam damit umgehen, den kurdischen Nationalstaat ins Auge zu fassen. Nicht nur aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, sondern auch deswegen, weil es einen wirklich geschlossenen und schlagkräftigen, durchsetzungsfähigen kurdischen Nationalismus eigentlich noch nicht gibt. Die syrischen Kurden sind ideologisch und auch gesellschaftspolitisch ganz anders geartet als zum Beispiel die Kurden im Irak oder die Kurden in der Türkei und in Iran. Also man wird sich etwas Intelligenteres und Zukunftsweisenderes einfallen lassen müssen, wenn man von einer Lösung der kurdischen Frage spricht. Die kurdische Frage steht auf der Agenda, das ist völlig richtig, genauso wie die palästinensische Frage auf der Agenda steht. Aber die Antworten müssen sehr differenziert sein und in Sachen Kurden von einem Nationalstaat zu sprechen, das würde in der Tat neue politische Verwerfungen und Probleme und Konflikte schaffen.
Muss man damit rechnen, dass die Kurden auch jetzt wieder mit ihrem Wunsch nach politischer Selbstbestimmung ins Leere laufen?
Ja, das werden sie bis auf Weiteres. Aber der kurdische Nationalismus wird weiter auf der Agenda bleiben. Nur eben, wie gesagt, die Idee des Nationalstaates ist keine besonders gute. Es gibt heute sehr intelligente Lösungsvorstellungen, zum Beispiel von dem PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan, der heute nicht mehr von einem eigenen kurdischen Staat spricht, für den er noch vor 20, 30 Jahren gekämpft hat. Heute geht er von den Realitäten aus und spricht von einem demokratischen Konföderalismus. Das heißt, er akzeptiert im Grunde die Grenzen, aber die Grenzen von konföderalistisch strukturierten Staaten, keine Zentralstaaten mehr. Und über diese Grenzen hinweg, da gibt es vielfältige Formen der Kooperation zwischen den Kurden in Syrien, in Iran, in der Türkei und im Irak. Das halte ich für einen Entwurf, über den man wirklich ernsthaft nachdenken sollte.
Das hieße größere Rechte, größere Autonomie der Kurden innerhalb der jeweiligen existierenden Staaten.
Das ist völlig richtig. Der zentralistische Nationalstaat, der nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gegründet worden ist, in der Türkei mit Ankara als Mittelpunkt, in Syrien mit Damaskus, in Irak mit Bagdad, dieser zentralistische Nationalstaat wird der Vergangenheit angehören. Man wird sich locker organisieren müssen, man wird sich konföderalistisch organisieren und da gibt es dann in der Tat neue Freiräume, auch für die Minderheiten, nicht nur für die Kurden, für jede Form von Minderheiten, sich neu zu organisieren.
Der Nahost-Experte Udo Steinbach über die Geschichte der Kurden. Und jetzt zurück nach Deutschland. Politisch gesehen war der Herbst 1969 einer der tiefsten Einschnitte in der Nachkriegszeit. Nach 20 Jahren CDU-Herrschaft unter den Kanzlern Adenauer, Erhard und Kiesinger gab es einen Machtwechsel. Willy Brandt von der SPD wurde Bundeskanzler. Es begannen die Jahre der sozialliberalen Koalition. Brandts Kanzlerschaft war mit Hoffnungen verknüpft wie kaum eine andere. Birgit Schmeitzner blickt zurück auf diese politische Zäsur vor 50 Jahren.
Deutschland im Herbst 1969. Die SPD macht Wahlkampf für ein modernes Deutschland von morgen. Wer dafür sorgen soll?
Helmut Schmidt. Professor Schiller. Und Willy Brandt.
In der Wahlnacht tritt Brandt vor die Kameras und verkündet selbstbewusst, ein Weiter-so mit der Großen Koalition, nicht mit ihm. Die SPD habe schließlich massiv Stimmen gewonnen.
Ich habe die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind.
Die erste sozialliberale Koalition nimmt schnell Formen an. Gerade in der Deutschlandpolitik und in der Außenpolitik liegen SPD und FDP auf einer Linie. Willy Brandt Bundeskanzler, FDP-Chef Walter Scheel Außenminister, das ist der Plan, auch wenn die Koalition nur eine Mehrheit von 12 Sitzen hat. Am 21. Oktober 1969 wählt der Bundestag den Bundeskanzler.
Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an?
Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
In seiner ersten Regierungserklärung prägt Brandt einen Satz, den man auch heute noch mit ihm verbindet.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Gemeint mehr Transparenz, was die Regierung tut, und mehr Teilhabe der Bürger, auch durch ein niedrigeres Wahlalter. Das wurde unter Brandt von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Brandt lässt in seiner ersten Rede als Regierungschef aber auch erkennen, dass ihn vor allem der Blick nach außen leitet.
Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen, und die Verständigung mit dem Osten.
Brandt will neue Wege gehen. Er sucht den Dialog mit der DDR und mit der Sowjetunion. Er will eine neue Ostpolitik. Er will mehr als die Politik der kleinen Schritte, die er zuvor in der Großen Koalition mit angestoßen hatte. Das lässt die Amerikaner besorgt aufhorchen. Letztlich unterstützt US-Präsident Richard Nixon aber die Politik von Willy Brandt. Dieser reist im März 1970 als erster Bundeskanzler in die DDR. Mit dem Zug. Der Ministerpräsident der DDR, Willi Stoff, empfängt ihn am Hauptbahnhof in Erfurt.
Danke Ihnen sehr für die Begrüßung.
Die vorsichtige deutsch-deutsche Annäherung wird weltweit aufmerksam verfolgt. In Erfurt selbst drängen tausende DDR-Bürger zum Hotel, in dem sich die beiden Politiker unterhalten. Die Menge ruft Willy Brandt ans Fenster. Und die Menge bekommt ihren Willen. Noch ist es ein symbolisches Treffen, doch es folgen weitere Treffen und schließlich Verträge, die die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten etwas durchlässiger machen. Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR schließt Brandt allerdings aus. Das Fernziel ist und bleibt die deutsche Einheit. Der Schlüssel für die neue Ostpolitik, das ist Brandt klar, liegt in Moskau, im Kreml. Und auch wenn sein Vorgehen daheim in Deutschland umstritten ist, im August 1970 unterzeichnet Brandt im Kreml den Moskauer Vertrag, spricht von einem Stärken des westlichen Bündnisses.
Uns muss es darauf ankommen, durch Entspannung und Zusammenarbeit einen Prozess zu fördern, der unnatürliche und unmenschliche Teilungen überwinden hilft.
Der Moskauer Vertrag ebnet den Weg für weitere Abkommen. Mit der DDR, mit der Tschechoslowakei, mit Polen. Im Warschauer Vertrag akzeptiert die Bundesrepublik die Folgen des verlorenen Weltkrieges. Die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze von Polen. Es ist der endgültige Verzicht auf die ehemals deutschen Ostgebiete. All das gegen heftigen Widerstand von CDU und CSU, die sich später bei der Ratifizierung in weiten Teilen enthalten werden. Brandt fährt nach Warschau, um das Vertragswerk zu unterzeichnen. Am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos legt er einen Kranz nieder. Egon Bahr, damals Staatssekretär, erinnert sich, wie er hinter einem Pulk Journalisten näher kam.
Und plötzlich wurde es still. Und einer drehte sich um, weil wir noch plauderten, war offenbar ungehalten, dass wir noch plauderten, und sagte, er kniet.
Der Kniefall von Warschau, eine Geste der Demut. Brandt, der im Nazi-Deutschland keine Schuld auf sich geladen hatte, der selbst verfolgt und ins Exil getrieben wurde, bittet stumm um Vergebung. Ein Moment, der international große Beachtung findet und dazu beiträgt, dass Brandt ein Jahr später in Oslo den Friedensnobelpreis verliehen bekommt.
Des Nobelfriedenspreises für 1971 entgegenzunehmen.
Willy Brandt wird gewürdigt, weil er die Versöhnung alter Feinde sucht, weil er die Tür nach Moskau geöffnet hat. Innenpolitisch steht Brandt aber unter Druck. Ein Misstrauensvotum übersteht er nur knapp und erzielt dann doch bei der vorgezogenen Bundestagswahl im November 1972 einen triumphalen Erfolg. Das beste Wahlergebnis der SPD in ihrer Geschichte. Sie wird mit fast 46% stärkste Kraft im Parlament. Ein historischer Wahlerfolg, von dem Willy Brandt aber nur anderthalb Jahre etwas haben sollte. Sein persönlicher Referent Günther Guillaume wird als Stasi-Spitzel enttarnt. Brandt übernimmt die politische Verantwortung.
Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen.
Diese Integrität wird Brandt auch von politischen Kontrahenten bescheinigt. Am deutlichsten tat das wohl Altkanzler Helmut Kohl in seinen Memoiren, in denen er Brandt als deutschen Patrioten, Europäer und Weltbürger beschreibt, der mit Lebenserfahrung und Weisheit viel zur Versöhnung der Deutschen mit ihrer Geschichte beigetragen habe.
Birgit Schmeitzner über den Beginn der Kanzlerschaft von Willy Brandt vor 50 Jahren. 20 Jahre später, inzwischen war mit Helmut Kohl wieder die CDU an der Macht, gab es die nächste große Zäsur deutscher Geschichte, den Fall der Mauer am 9. November 1989. Dieser Tage wird ja viel an die politische Revolution damals erinnert, die der Anfang vom Ende der DDR war. Gut 40 Jahre hat dieser Staat existiert, teilweise mit erheblichen wirtschaftlichen und politischen Problemen. Aber es gab auch allerhand Kuriositäten im Alltag der DDR. Dazu gehörte die Art, wie das Regime versucht hat, seine Bürger am sogenannten Westfernsehen zu hindern und wie diese Bürger dann doch Wege fanden, um ARD und ZDF zu schauen. Jörg Wundram hat mit einem Mann gesprochen, der genau weiß, wie das ging.
Zeiten ändern sich unweigerlich. Wir haben's beide erlebt.
Als die Pudis den Song »Zeiten ändern sich« im Jahr 1994 veröffentlichten, war die DDR längst Geschichte. Seit 1969 rockten sich die Musiker in die Ohren und etliche Herzen der Ostdeutschen. Auch Matthias Gehring hörte die DDR-Kultrocker gerne.
Alles beginnt, alles vergeht, doch manchmal ist alles zu spät.
Im thüringischen Goldlauter in der Nähe von Suhl geboren, machte der heute 60-Jährige im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat eine Ausbildung zum Fernsehmechaniker. In der Deutschen Demokratischen Republik ein besonderer Beruf, denn Gehring, der TV-Mechaniker, musste nach dem Willen der Staatsführung dafür sorgen, dass in den Stuben der DDR kein Westfernsehen geschaut wurde, was nicht gelang. Gott sei Dank, sagt Gehring heute.
Wir haben eigentlich nur Westfernsehen geguckt, weil, ich sag mal, die Nähe der Rhön, ich sag mal, Sender Kreuzberg, viel näher als wie der Inselsberg auf der Thüringer Seite. Also, ich sag mal, wenn die Leute im Fernseher angemacht haben und haben sich irgendeine Antenne, dann haben sie im Westen geguckt oder im Westen gekriegt. Das ist also, hier ist ein Gebiet, wo wirklich nur zum größten Teil, ich sag mal zu 90% nur die ARD und vielleicht dann später das ZDF geguckt worden ist.
Zum Leidwesen der DDR-Fernsehmacher und der SED. Auch deshalb gab das Politbüro in Berlin klare Anweisungen heraus. Alles sollte unternommen werden, um den Konsum von Westfernsehen zu unterbinden.
Ich habe in der BGH, das ist eine Produktionsgenossenschaft des Handwerkes, das war so ein bisschen so neben den staatlichen Betrieben, so ein bisschen das Private gearbeitet. Das ist in Zellermelis. Und da gab es zum Beispiel in Zellermelis eine HO, die Fernseher verkauft haben. Und dann sind die Fernseher angeliefert worden. Und der HO-Laden musste sich dann mit uns als BGH in Verbindung setzen. Und wir mussten dann die Kanalstreifen für die bundesdeutschen Sender ausbauen, sodass der Fernseher dann nur verkauft wurde, dass er auch dann wirklich nur DDR-Fernseher gucken konnte.
Doch allen Bemühungen zum Trotz. Das DDR-Fernsehen und vor allem Propagandasendungen wie der Schwarze Kanal kamen beim Publikum kaum an.
Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen.
Da gab es ja diesen schönen Witz, dass der Schwarze Kanal von Karl Eduard von Schnitzler, dass er hier also Schnitz hieß, weil dann die Leute schon, wo er den Namen gesagt hat, dann das Programm umgeschaltet haben, dann haben wir uns nicht mehr den Namen ganz erkannt haben. Dann haben wir so die Geschichten, die sich dann um dieses Westfernsehen hier im Thüringer Wald ranken.
Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen.
Kurzum, das DDR-Fernsehen war bei den Menschen nur mit wenigen Sendungen beliebt. Um also die lästige Westkonkurrenz auszuschalten, mussten die Fernsehmechaniker die Programmstreifen für das Westfernsehen ausbauen. Und wenn die Händler mittags die Geräte wieder abholten und an die Kunden verkauften, dann fehlte die technische Möglichkeit zum Westfernsehen. Doch die Geschichte ging weiter. Denn am Nachmittag standen die Fernseher wieder in der Werkstatt. Jetzt machten die TV-Mechaniker die Ausbauaktion diskret rückgängig.
Und die Kanalstreifen sind dann wieder eingebaut worden, sodass der Kunde dann abends und um 8 die Tagesschau gucken konnte.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
So war es auch am 9. November 1989. An diesem denkwürdigen Donnerstag begann die Tagesschau mit einer historischen Meldung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Zeiten ändern sich
unweigerlich. Wir haben's beide erlebt.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Für die meisten Bürger der DDR war das kaum zu fassen. Zweifel hatte auch Matthias Gehring, der Fernsehmechaniker aus Goldlauter bei Suhl.
Es waren ja in der Wendezeit viele Veranstaltungen. Und es war in Goldlauter an der Schule, da hat es eine größere Veranstaltung auf dem Schulhof gegeben. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass dann ein Bürger von Goldlauter gekommen ist und hat gesagt, Mensch, die Grenze ist jetzt aufgemacht worden. Es hat erstmal keiner so richtig geglaubt. Wir sind dann alle nach Hause gegangen, haben den Fernseher angemacht, haben ARD geguckt und haben dann gesehen, was in Berlin da abgegangen ist.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von...
Ich weiß noch ganz genau, das war Donnerstag, 9. November war Donnerstag. Und Freitag sind ja die wenigsten Leute dann schon in die Arbeit, sondern die haben sich dann schon auf den Weg gemacht an die Übergangsstellen, was unten hinter Meining war. Da sind sie aber noch nicht drüber gekommen, weil sie noch nicht den nötigen Stempel im Personalausweis oder Reisepass hatten, sondern sind dann wieder zurück. Sie haben sich dann angestellt, ich weiß noch... An dem Tag gab es längere, an dem Meldewesen in der Stadt Suhl gab es längere Schlangen, um dann sich den Stempel zu holen. Und dann sind am Wochenende sind ja dann schon die Autokarawanen gen Westen gefahren. Das vergisst man dann nicht, solche Tage.
Zeiten ändern sich unweigerlich. Wir haben's beide erlebt.
Ein Fernsehtechniker erzählt über seine leicht absurde Aus- und Einbautätigkeit in der DDR. Jörg Wunram hat mit ihm gesprochen. Zum Schluss der Sendung noch ein Blick auf einen Mann, der vor 80 Jahren versucht hat, praktisch im Alleingang das Hitler-Regime zu beseitigen. Georg Elser, der schwäbische Tischler, der schon im November 1939, kurz nach Kriegsbeginn, einen Anschlag auf Hitler ausgeführt hat. In monatelanger Arbeit höhlte Elser eine Säule aus, direkt hinter Hitlers Rednerpult im Münchner Bürgerbräukeller, und platzierte in dieser Säule eine Bombe mit Zeitschaltuhr. Durch die Explosion wurden 8 Menschen getötet. Hitler kam nur mit dem Leben davon, weil er seine Rede unplanmäßig früher abbrach. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth hat jahrelang um ein Denkmal für Georg Elser gekämpft, das es inzwischen auch gibt. Es ist eine 17 Meter hohe Stahlplastik mit den Umrissen von Elsers Gesicht. Platziert wurde sie bewusst in der Nähe des ehemaligen Führerbunkers in Berlin. Ich habe Rolf Hochhuth in einer früheren Sendung gefragt, warum er Elser für so bedeutend hält.
Hitler war nur durch Meuchelmord zu beseitigen. Und außer Georg Elser hat das im Frieden nur noch der Schweizer Maurice Barbot versucht. Während ja Stauffenberg erst 6 Jahre später zur Tat schritt, hat Elser bereits 1938 an der Hitler-Kundgebung in München teilgenommen. Man muss ja junge Leute daran erinnern, es war dieser 9. November, der einzige Tag im ganzen Jahr, wo jeder Mensch wusste, wann ist wo der Führer. Da wusste man, jedes Jahr fährt Hitler zur Erinnerung an seine ersten Putschversuch 1923 nach München und spricht im Bürgerbräukeller. Und deshalb hat 1938 der Schweizer Student, Theologiestudent Maurice Bavaud, versucht, Hitler doch zu erschießen. Aber als er in seine Manteltasche griff zur Pistole und Hitler vorbeiging, senkten sich vor Hitler die Fahnen. Und das hatte dieser Schweizer nicht gewusst und hat Hitler nicht mehr gesehen. Aber Elser hat in der gleichen Stunde den Tatort besichtigt dort und hat versucht, durch einen Telschuss den Krieg zu verhindern.
Hat bei der Vernachlässigung oder Unterbewertung von Georg Elser und seiner Tat auch eine Rolle gespielt, dass es in der Nachkriegszeit ein Gerücht gab, Elser sei von den Nazis gesteuert gewesen?
Das Gerücht hat keiner geglaubt, denn der Hitler hätte sicherlich nicht den Mut gehabt, bis 11 Minuten vor der Explosion dort zu stehen, wo dann eine saaltragende Säule zerfetzt wurde. Aber dass Elser es nicht allein getan hat, Das haben die Deutschen sich schon eingeredet, obwohl ja in den mörderischen Verhören, wir haben ja Fotos, wie Elsa vor und nach den Verhören aussah. Er war entstellt durch Folter. Auch seine Familie, seine Freundin wurden ihm ja in Berlin gegenübergestellt und konnten fast nicht sprechen vor Entsetzen, als sie sahen, was die Nazis mit dem Mann gemacht hatten. Bis einer auf die Idee kam, wenn er behauptet, er hat es alleine gemacht, dann soll er doch seine Mordmaschine noch einmal bauen. Und siehe da, es wurde ein solches Paradestück, dass es bis Kriegsende in einem Gestapo-Büro den neu heranzubildenden Nazi-Beamten zur Abschreckung vorgezeigt wurde.
Soweit ich sehe, hat Elsa diesen Anschlag technisch und logistisch hervorragend geplant. Ja. Muss man also sagen, Hitler hat da ganz einfach Glück gehabt?
Ja, er hat tatsächlich zum ersten Mal seit seinen alljährlichen Aufmärschen dort in München 11 Minuten früher als sonst das Haus verlassen, weil er einen Zettel aufs Rednerpult bekam, der Führer könne wegen Nebels nicht starten. Er musste wegen eines ausländischen Besuchers am anderen Morgen in Berlin sein. Und warum hatte Hitler keinen Sonderzug? Auch aus seiner Attentatsangst heraus, aus einem sehr gescheiten Instinkt, dass nichts leichter ist, als Schienen kaputt zu machen. So hatte der Führer niemals einen Sonderzug, sondern hat seine Salonwagen immer in allerletzter Minute in die regulären Reichsbahnzüge eingliedern lassen.
Deshalb musste er diesen speziellen regulären Zug erreichen und musste die Veranstaltung früher abbrechen.
Es war der letzte Nachtzug nach Berlin und in Züge hinein telefonieren konnte man anscheinend nicht. Aber der Zug hielt fahrplangemäß in Nürnberg und dort wurde Hitler angerufen, was in München passiert sei.
Aber dieses Zusammentreffen so vieler Umstände und dass eben Hitler dann doch bei einem so gut geplanten Attentat nicht getötet wurde, das hat zweifellos dann den Glauben an diese berühmte Vorsehung, die den Führer angeblich schützt, doch bestärkt.
Enorm, enorm bestärkt.
Eine Spekulation jetzt. Wenn dieser Anschlag gelungen und Hitler getötet worden wäre und das zu einem Zeitpunkt, als er politisch im Zenit stand, also noch lange vor den großen Niederlagen, Stalingrad und so weiter und auch noch übrigens vor den allergrößten Verbrechen, also in den Vernichtungslagern wie in Auschwitz. Wenn also Hitler schon 39 ermordet worden wäre, wäre er nicht zu einem Mythos geworden?
Er wäre ganz ohne Frage zu einem Mythos geworden, aber das wäre weitaus das kleinere Übel. Dass er weiterlebte, hat 56 Millionen Menschen den Tod gebracht, nämlich den Zweiten Weltkrieg.
Wenn man sich diese Biografie von Elsa anschaut und die Vorbereitung seiner Tat, also ein Mann, der sich ungefähr 30 Mal nach einem billigen Abendessen im Bürgerbräukeller in einem Abstellraum versteckt, dann nachts rausgeht, auf alle Geräusche achtet, eine Säule entkernt, sie mit Sprengstoff füllt, am Schluss von der ganzen Arbeit geschwollene Knie hat und es trotzdem alles nervlich durchsteht, ist das nicht ein ungeheurer literarischer Stoff?
Ich habe vor 40 Jahren mein Elsa-Gedicht geschrieben und es so oft vorgelesen, dass ich gerne jetzt mal aus dem Kopf einige Zeilen zitiere. Musiziert in Vereinen, spielt 4 Instrumente, beliebt bei Frauen, eheloser Vater. Bevor er aufbricht zur Tat, muss er die Bassgeige verkaufen, braucht 400 Mark. Nun, ich kann sie Ihnen ganz vorlesen, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf weiter. Er ist eine unerhört anrührende Figur. Er brachte jeden Mittag von seinem billigen Mittagsteller im Bürgerbräukeller Fleisch zum Hundezwinger, denn er musste nämlich den Hund des Nachtwächters, der einmal jede Nacht den Saal begangen hat, den musste er natürlich abrichten. Er ist ein Mensch, man glaubt es nicht, auch die Zuverlässigkeit. Er hat, als er in die Schweiz will, so heißt es in meiner Ballade, noch 10 Mark. Die Schwester schenkt ihm 30. Damit reist er zurück nach München, um seine Uhren nachzuprüfen.
Seine Uhren in der Säule nachzuprüfen, um sicherzugehen, dass die Explosion zur geplanten Zeit stattfinden kann.
Seine Uhren in der Höllenmaschine, ja. Er kannte auch ganz genau den Tatort, wo er in die Schweiz wollte. Aber er hatte mit allem nicht gerechnet. Er hatte nicht gerechnet damit, dass die Zöllner heute Abend nicht dort standen, wo sie jeden Abend standen, sondern in ihrem Häuschen die Führerrede hörten. Und deshalb ist er erwischt worden.
Er ist ja gefangen genommen worden da an der Grenze, fast genau in der Minute, in der die Maschine dann seine Apparatur in München explodiert ist. Ja,
und hat mit Entsetzen noch selbst gehört, dass Hitler bereits unter Jubelschreien den Saal verlassen hat.
Der Schriftsteller Rolf Hochhuth über den Hitler-Attentäter Georg Elser. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.